Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch elegant meets 54 Books.
Heute mit
Kai Sarabi
und mit Christine Watti und außerdem mit zwei Menschen. Einer ist in Freiburg. Hallo.
Hallo, hier ist Simon.
Und eine ist in Reykjavik. Hallo.
Hallo, hier ist Berit.
Bist du da überhaupt? Das habe ich einfach behauptet. Du bist doch auch oft auf Reisen, aber jetzt bist du da wirklich, oder?
Nee, ich bin voll in Reykjavik, in der Mitte von Reykjavik.
Sehr gut. Warum ist eigentlich keiner von euch in Klagenfurt? Das möchte ich ganz gerne fragen. Immerhin ist es doch hier ein Kulturpodcast. Wir haben uns mit euch zusammengeschlossen, 54 Books, weil wir eigentlich dachten, endlich Literaturexpertinnen und Experten in diesem Podcast.
Ja, ich frage mich auch, warum ich nicht in Klagenfurt bin, und ich überlege tatsächlich seit Jahren da schon mal hinzufahren, weil die springen immer so schön in den See dort und da ist so viel Schönes außenrum, aber ich habe es wieder nicht geschafft in diesem Jahr leider.
Weiß man eigentlich, wie das Wetter da ist gerade?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Mist, das wissen wir wieder nicht. Wir haben so viele Antworten auf alles rund um den Bachmann-Preis und das Wettlesen in Klagenfurt. Vor allem für uns selber offenbar, aber auch vor allem für alle da draußen, die ihr das hört und die ihr euch immer fragt, was hat es mit diesem Preis und dem Wettbewerb auf sich? Muss ich da zu viel wissen? Ist das irgendwie elitäres Geschnösel? Hat das eine Bedeutung? All das wollen wir hier beantworten mit so einer krassen Rückschau auf die Highlights des Bachmann-Preises und des Lesens.
Es ist so ein bisschen wie so eine Best-of Deutschland sucht den Superstar-Folge, wo nochmal auf die vergangenen 20 Staffeln zurückgeblickt
ja,
wird,
aber
was
ehrlich,
wir heute vorhaben.
Total.
So. Aber ich habe im Spiegel gelernt, es ist nicht Deutschland sucht den Superstar, sondern Germany's Next Topmodel. Das war nämlich gerade der Artikel, dass der TDDL so ist wie GNTM. Ich habe irgendwie mal Sorge, dass ich irgendwelche Buchstaben da verdrehe, aber GNTM.
Der HDGDL.
Der HDGDL.
Ich kann zum Thema Buchstabendreher eine lustige Geschichte erzählen. Als ich das erste Mal bewusst den Bachmann-Preis gesehen habe und auch auf Twitter mitverfolgt habe, der wird auf Twitter ja immer mit dem Hashtag TDDL vertwittert, also Tage der deutschsprachigen Literatur, so wie dieser Wettbewerb auch offiziell heißt. Und ich habe nicht genau hingeguckt und dachte, der Hashtag ist TLDR, also Too Long Didn't Read.
Ich dachte das auch. Ich dachte auch, das ist sehr schön selbstironisch. Ein lustiger Wettbewerb, der sich so in Social Media verbreiten möchte. Aber wir können mal kurz sagen, heute ist der 25.06. Nur, dass ihr das wisst, weil auch immer dieser Podcast rauskommt, es hat noch nicht angefangen. Wir sind die Vorabversion. Ihr könnt es aber auch während des Wettbewerbs natürlich unbedingt hören.
Der Aperitif.
Der Aperitif am See. Eben nicht am See, wie auch immer das Wetter dort ist. Wo müssen wir denn anfangen? Eigentlich wollte ich dich jetzt schon fragen, Berit, sag doch noch einen halben Satz zu diesem Spiegelartikel, das müssen wir, sonst ist es nicht aufgelöst. Was hat das mit Germany's Next Topmodel zu tun, der ganze Wettbewerb?
Also Andreas Bernhard hat sich für diesen Spiegelartikel die Videos angeschaut, diese Vorstellungsvideos, die AutorInnen mittlerweile machen müssen, und darüber geschrieben, wie sich halt selbst inszeniert wird, und dann die Parallelen gesehen zu eben der Castingshow Germany's Next Topmodel. Am Anfang ist auch so ein bisschen fies gemacht. Da sind so Sätze zitiert, wo man dann nicht weiß, ist das jetzt ein Autor, eine Autorin oder ein nächstes Topmodel?
Sind die so schön? Eigentlich?
Ne, die sind halt so ähnlich. Also die sind strukturell, ähnelt sich das tatsächlich so ein bisschen. Und die Frage, die Bernhard eben aufmacht, ist, ob eigentlich in so einer Casting-Situation wirklich die Literatur zur Geltung kommen kann. Ich glaube, das ist eine Frage, die den Bachmann-Preis also schon seit Anfang immer umtreibt. Ne? Also Fernsehen und Literatur, mischt sich das gut? Und die macht er eben anhand dieser Vorstellungsvideos auf.
Wir haben jetzt schon so viel darüber geredet, aber wir haben eigentlich noch gar nicht genau erklärt, was der Bachmann-Preis eigentlich ist. Sollen wir vielleicht mal kurz klären, was das ist in wenigen Sätzen?
Ja, und weil wir das natürlich nicht können, wie euch allen schon aufgefallen ist, mussten wir dazu jemanden anderen anrufen und nachfragen. Und wir haben eine uns begleitende Super-Expertin-Stimme, und die ist Kulturjournalistin und aber auch richtiger, ganz ausgesprochener Bachmann-Preis-Fan. Und das ist Andrea Diener von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und mit ihr habe ich vorhin mal gesprochen. Wir haben ihr so ein paar Fragen geschickt und immer mal wieder, wenn wir hier nicht weiter wissen, werden wir sie zum Glück hören. Und sie hat uns nämlich erklärt und auch nochmal der Welt erklärt, was ist eigentlich der Bachmann-Preis. Und das können wir uns jetzt anhören.
Der Preis ist eigentlich entstanden als Fortsetzung für die öffentlichen Lesungen der Gruppe 47. Also da gab es ja eben diese Gruppe deutschsprachiger, meistens Autoren, auch ein paar Autorinnen durften dabei sein. Ingeborg Bachmann war es zum Beispiel. Und da traf man sich eben zu regelmäßigen Klausuren, in denen öffentlich gelesen und öffentlich kritisiert wurde. Und nachdem die Gruppe 47 dann so implodierte, gab es das nicht mehr. Und da kam eben ein ehemaliges Mitglied und der damalige Redaktionsleiter ORF Klagenfurt auf die Idee, das könnten wir doch eigentlich bei uns machen. Autoren öffentlich lesen lassen, live kritisieren. Und das wurde damals aber noch nicht wirklich eins zu eins übertragen, sondern nur so ausschnittsweise. Genau, das war Ende der 70er. Man kann sich alte Archivaufnahmen noch angucken. Es wird geraucht ohne Ende. Marcel Reich-Ranitzky ist der Kritiker der ersten Stunde, der da noch sitzt und in Marcel Reich-Ranitzky-hafter Art da eben kritisiert. Und also es waren wirklich sehr rustikale Männerrunden, wie die Gruppe 47 wahrscheinlich auch war. Mittlerweile hat sich die Sache ziemlich geändert. Es gibt mehrere Generationen, die das Ganze jetzt übernommen haben, die das für sich entdeckt haben. Die Leute werden immer jünger, natürlich, naturgemäß. Es gibt auch eine Anbindung ans Internet auf eine sehr interessante Art. Also lange Zeit wurde auch immer live getwittert von vielen Leuten. Jetzt gibt es Twitter nicht mehr so. Jetzt muss man gucken, auf welche Plattformen sich das Hintergrundrauschen des Publikums jetzt verlagert, ob das Threads ist, ob das Blue Sky ist. Wir wissen es noch nicht, aber das war auch wirklich lange Zeit ein wichtiges Standbein, das immer live getwittert wurde. Es gibt Zuschauer vor Ort, es gibt eben die Live-Übertragung im Fernsehen, ORF in Dreisat. Und es ist wirklich ein, wenn man vor Ort ist, ein mehrtägiges, großes Literaturfestspektakel. Wenn man zu Hause vorm Fernseher sitzt, kriegt man ein bisschen mehr die ernsthafteren Komponenten mit und weniger die ganzen Spaßkomponenten. Also wie das abendliche Besäufnis, das Quiz am Lendhafen, das Schwimmen im Wörthersee. Das sind die Sachen, die sich nicht so übertragen, die man nur vor Ort mitkriegt. Aber es ist auch im Fernsehen, finde ich zumindest, für eine gewisse Literaturnische schon ziemliche Festtage. Also für mich ist es schon Weihnachten und Ostern, muss ich sagen.
Weihnachten und Ostern zusammen, das finde ich irgendwie eine schöne Beschreibung. Ich weiß, dass ich tatsächlich auch so ein paar Jahre immer mal wirklich im Homeoffice neben der Arbeit habe laufen lassen und dann immer so, während ich irgendwelche Quatschtexte geschrieben habe, die auf nicht ganz so feuilletonistischen Internetseiten veröffentlicht wurden, dann nebenbei irgendwelche Lesungen angehört habe und es auch richtig gefühlt habe.
Fühlt ihr das auch, Simon und Berit?
Ich habe das tatsächlich noch nie gesehen.
Ach was.
Ich muss es ganz ehrlich sagen, nee, ich verfolge das immer, ich lese immer die Twitter-Timeline, ich lese die Texte nach und ich lese auch die Jury-Diskussion nach, aber ich kann mir das live nicht geben. Für mich ist das so unangenehm. ich kann das einfach nicht. Ich kann das nicht laufen lassen. Ich habe das noch nie angemacht in meinem ganzen Leben und werde es auch nicht, weil das für mich, das Setting erzeugt für mich so einen Second-Hand-Stress, dass ich irgendwie, also ich will die Texte schon lesen, das finde ich interessant. Ich gucke auch die Videos an manchmal, die Vorstellungsvideos, aber das kann man ja alles im Internet machen. Man muss ja gar nicht den Fernseher anschalten, von daher, so ist mein Weg.
Also für mich ist das tatsächlich immer so ein bisschen wie im Fußball die Europa- und Weltmeisterschaft, weil wenn da irgendwie Spiele so ab 15 Uhr und dann ein bisschen in den Abend hinein sind, dann läuft es bei mir auch immer so nebenher und genauso laufen, läuft der Bachmann-Preis dann so nebenher und ich lausch ab und zu mal rein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es fällt mir wahnsinnig schwer, mir diese Texte anzuhören. Das hat überhaupt nichts mit der Qualität von diesen Texten zu tun, aber ich höre einfach sehr, sehr ungern Menschen beim Vorlesen zu und das ist, glaube ich, eine sehr eigene Abneigung, die überhaupt nichts mit den einzelnen Menschen zu tun hat, aber ich schalte dann sehr, sehr häufig erst zu den Jury-Diskussionen wieder den Ton an, weil ich dann wiederum das mitbekommen will, aber das Vorlesen irgendwie, ich komme da nicht rein sozusagen.
Da sind wir doch aber schon, da können wir unsere Rückschau langsam beginnen, weil nämlich genau dieser Teil des Vorlesens, also ich kann verstehen, dass man vielleicht Vorbehalte hat, aber das ist ja nun mal ein wichtiger Bestandteil des Ganzen. Also die Performance der Autoren und Autorinnen dort, 14 Stück sind es immer, die da auftreten dürfen. Die lesen dann 20 Minuten lang. Das gibt auch nicht so oft die Möglichkeit, 20 Minuten lange Texte mal vorzutragen. Und manchmal werden die, würde ich sagen, so ein bisschen vor sich hingenuschelt. Und andere aber haben sich auch irgendwie im Laufe der Zeit Dinge dazu ausgedacht. Ich finde persönlich auch die Jury-Diskussion interessanter. Ich schaue das auch nicht alles an, aber manchmal finde ich das, bin ich gerne dabei, wie miteinander diskutiert wird und wie ich selber von einer zur anderen Meinung dann mich hinbewege, je nachdem, wer wie argumentiert. Manchmal finde ich es total lustig, dann hat es sowas Satirisches. Aber es ist tatsächlich, es ist beides Performance, ne? Das, was vorgetragen wird von den schreibenden Menschen und gleichzeitig aber auch das, was dann vorgetragen wird von der Gruppe der Jury-Teilnehmer. Wollen wir mal unsere Rückschau beginnen und mal so ein bisschen in so ein paar einzelne Beispiele des Bachmann-Wettbewerbs reinhören und reinschauen, um mal zu verdeutlichen, auf welchen Ebenen der eigentlich stattfindet. Dazu hören wir jetzt nochmal ein kleines wichtiges Element, nämlich den Bachmann-Preis-Applaus der Menschen, die im Studio vor Ort sind. Den werdet ihr immer wieder treffen in dieser Folge. Also hier Performance, da waren wir doch schon. Wir hatten was zum Thema Performance während des Kais, das seht ihr es leider nicht, ihr 54 Books, aber Kais hat so auf sich gemeldet wie in der Schule.
Wie so ein Streber in der ersten Klasse.
Absolut, mega streberhaft.
Genau, ja, und wie jeder Streber in der ersten Klasse habe ich auch das Offensichtlichste mitgebracht, was man mitbringen kann, wenn man zum Thema Bachmann-Preis und Performance spricht, nämlich... dieses Jahr ist er 70 Jahre alt geworden, Reinhard Götz, und seinen legendären Schnitt in die Stirn. Und vielleicht hören wir mal ganz kurz in die Lesung rein, in den Moment, wo das passiert ist.
Geh weg, du blöder Sausinn! Ich will von dir dummem, langweiligen nie nichts wissen. Den sollen die professionellen Politflaschen, die Staatsidioten, diese ganzen fetten, dummdreisten Kohls vertreten. Den sollen die Peinsack-Schriftsteller vertreten, die in der Peinsack-Parade angeführt von den präsenilen Chefpeinsäcken Böll und Krass von Friedenskongress zu Friedenskongress durch die Zeitungsfeuilletons und über unsere Bildschirme in der unaufhörlichen Peinsack-Polonaise ziehen und dabei den geistigen Schlamm und Schleim absondern, den das Weltverantwortungsdenken, das Wackertum unaufhörlich produziert, dieses ganze Geschwerl, dieses Nullenpack soll ruhig noch jahrelang den Big Sinn vertreten. Ihr könnt's mein Hirn haben. Ich schneide ein Loch in meinen Kopf. In die Stirne schneide ich das Loch. Mit meinem Blut soll mir mein Hirn auslaufen. Ich brauche kein Hirn nicht mehr, weil es eine solche Folter ist in meinem Kopf.
An der Stelle muss ich aus dem Off sozusagen nochmal in meine eigenen Ausführungen eingreifen. Wir haben nämlich im Eifer des Gefechts völlig vergessen zu erzählen, was Reinhard Götz da eigentlich genau gemacht hat, was man denn sieht in diesem Ausschnitt, den ihr im Podcast jetzt nur hören konntet. Und das reiche ich jetzt hiermit nach. Reinhard Götz hat sich mit einer Rasierklinge einmal quer über die Stirn geschnitten. Die war scharf, Blut ist geflossen. Es floss dann im weiteren Verlauf der Lesung einmal so quer über sein Gesicht. Ist auch richtig auf die Seiten getropft, von denen er vorgelesen hat. Und das sah schon echt martialisch aus. Und die Narbe, die hat Reinhard Götz tatsächlich angeblich bis heute.
Es gibt im Englischen, ich glaube, das heißt Poet's Voice, ne? Wie Leute, die Kunst machen, Sprache verwenden. Also da wird das analysiert anhand von so Lyriklesungen. Und das ist genau das, ne? Also dieser komische, bedeutungsschwangere, leicht aggressive Ton ist bei mir sofort der Cringe. Also ich kann das kaum aushalten.
Aber da finde ich Götz tatsächlich von der Leseperformance her noch echt angenehm und engaging. Also ich habe mir jetzt in der Vorbereitung noch einige andere Lesungen auch aus aktuelleren Jahren angehört und die sind teilweise wirklich so, dass man denkt so, die lesen einem eine gute Nachtgeschichte vor oder schlafen selber halb ein bei dem Text, den sie da vorlesen. Also da finde ich, ist das auf jeden Fall noch ausbaufähig und da sind wir ja eigentlich schon voll beim Thema Performance, weil ich finde diese Götz-Performance halt wirklich eines der Grundprobleme des Ingeborg-Bachmann-Preises zeigt, nämlich Literatur im Fernsehen irgendwie so zu präsentieren, dass sie cool aussieht, dass sie schön aussieht und dass sie auch irgendwie visuell was macht. Und da ist natürlich der Stirnschnitt, glaube ich, so ein krasser, also der krassestmögliche Irritationsmoment, weil das so ein bisschen einfach auch, ja, der Einbruch der Gewalt und des Blutes in diese saubere Kulturwelt ist.
Also ich glaube, dass man insbesondere an diesem Stirnschnitt irgendwie sehen kann, wie viel Performance in dem Fall eigentlich ausmacht, weil ich erinnere mich überhaupt nicht mehr daran, wie Reinhard Götz nach seinem Auftritt abgeschnitten hat, aber wir reden heute noch darüber und das kann man jetzt nicht von vielen Bachmann-Preis-Auftritten behaupten. Und grundsätzlich zeigt es ja aber auch, dass es eben niemals allein um die Literatur geht, wenn vorgelesen wird. Und man merkt das ja irgendwie auch an den Texten und wie diese Texte dann vorgelesen werden, weil ich kann ja nicht jeden Text vorlesen oder es wird nicht jeder Text vorgelesen, einfach weil sich manche Texte besser zum Vorlesen eignen als andere.
Ich muss unbedingt nochmal Andreas Bernhard, den Text, den ich am Anfang schon zitiert habe, den letzten Satz zitieren, weil das passt so perfekt zu diesem Thema. Und zwar schreibt er, das spröde Medium Text blüht erst in den Imaginationen der Leser auf. Je dichter und verspielter diese Texte von der Begleitperformance der Autoren umstellt werden, desto mehr droht ihre Kraft zu verblassen. Mhm. Und ist nicht dieses Götz, ist das nicht das perfekte Beispiel? Man denkt nur über diesen Stirnschnitt nach, aber kein Mensch erinnert sich an den Text, ja, weil halt die Performance das wirklich an die Wand gedrückt hat.
Aber das ist auch eine richtige Ausnahme, ne? Also ich möchte nur mal kurz sagen, also ich meine, das ist sozusagen, also performancemäßig, ich glaube auch jemand hat da einen Sanitäter gerufen, die waren natürlich alle wirklich überrascht mindestens und auch vielleicht ein bisschen abgestoßen und besorgt und alles Mögliche auf einmal. Und ich würde aber den Stirnschnitt würde ich auf jeden Fall, also performancemäßig nochmal irgendwie so rausstellen, weil es gibt ja noch andere Versuche, irgendwie auf der Bühne seinen Text besonders eindrücklich darzubieten und wo man dann vielleicht auch wirklich versuchen möchte, auf diese Art und Weise die Jury zu bezirzen. Da sagt aber unsere Bachmann-Expertin Andrea Diener, das würde nicht funktionieren. Wollen wir sie mal antworten lassen kurz, ob die Performance wichtig ist oder nicht wichtig ist?
Sehr gerne.
Ja.
Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schmaler Grat. Also es gab eine Autorin, die mit so einem angeklebten Schnurrbart und mit so einem fake-amerikanischen Akzent vorgelesen hat, irgendwie hockend auf dem Teppich. Und das kam gar nicht so gut an. Ich glaube, wenn man einfach solide gut liest, ist das die sicherste Bank. Also nicht vor sich hin murmeln, wobei das war früher tatsächlich auch gang und gäbe, haben dann immer seltsame Autoren schweizerisch vor sich hin gemurmelt und dann haben alle gesagt, oh, ein fein nerviger Text. Das ist aber ein bisschen nicht mehr so. Also ich glaube, einfach gut lesen, die Leute gut mitnehmen und nicht zu viele Widerworte geben gegen die Jury, das ist auch immer schwierig, das kommt auch oft gar nicht gut an. Also nicht zu viel Aufwand um sich selbst treiben. Das ist, glaube ich, der sicherste Weg zum Erfolg.
Ich meine, das ist natürlich jetzt ein ziemlich weiter Spagat zwischen der aufgeschnittenen Stirn und der Frau, der Autorin, die sich ein Schnurrbart angeklebt hat, also von aber den Dingen, die man so tun kann.
Ich erinnere mich noch daran, das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube ein oder zwei Jahre, und wie wütend dann alle waren über diese Performance und das ist fast so wie eine Missachtung des Gerichts und der Staatsgewalt behandelt wurde. Das war so so unverhältnismäßig, dieser Ärger über diese Performance. Ich fand es tatsächlich total lustig.
Ah, interessant. Aber das wurde auch, obwohl wir diese Reinhard-Götz-Referenz of all-time-favorite-Referenz haben, wurde der Schnurrbart als was anderes, als was Despektierliches wahrgenommen?
Ich glaube generell nicht unbedingt der Schnurrbart, sondern in Kombination mit dem Text und dieser fake-amerikanische Akzent und dass sie sich auch, glaube ich, irgendwie eine falsche Persona gegeben hat, mit der sie dann da aufgetreten ist. Da waren alle richtig, richtig sauer. Und ich fand es eigentlich richtig, richtig lustig, weil das dann doch irgendwie diese inhärente Spießigkeit dieses Events so offenbart hat.
Ich glaube, es ist halt so ein bisschen die Frage, was will man erreichen? Ich glaube, um jetzt irgendwie den Bachmann-Preis oder einen der Preise, es gibt ja mehrere, die da vergeben werden, zu gewinnen, ist das vielleicht nicht die beste Variante. Aber das ist ja auch eine riesige Bühne. Also du liest da ja vor, keine Ahnung, wie viele Leute das schauen, aber es wird darüber berichtet und so weiter. Und wenn du dich da irgendwie hervorhebst, über was auch immer, dann ist das natürlich schon mal vielleicht keine schlechte Aufmerksamkeitstaktik. Was ich teilweise viel schlimmer finde, sind die AutorInnen, wobei es hauptsächlich Männer sind, die dann so mit einer ostentativen gelangweilten Haltung ihre Texte darunter beten und irgendwie versuchen zu demonstrieren, wie egal ihnen das alles gerade ist. Und das finde ich dann fast anstrengender, als wenn man da irgendwie eine Show draus macht.
Berit, ist das das, was dich auch ein bisschen abstößt an der Art dieses Wettbewerbs, was eigentlich Andrea ja angedeutet hat mit dem kleinen Tipp, ja, lieber ein bisschen, jetzt weiß ich die Worte nicht mehr, aber ein bisschen zurückgenommen, nicht ganz so präsent sein und das, so habe ich sie zumindest verstanden, und die nicht so einen Aufstand zu machen sozusagen, um da die Stimmung in der Jury auch nicht unnötig herauszufordern. Ist es das, was dich davon eher so ein bisschen abhält, dich dafür zu begeistern, weil da so ein Machtgefälle natürlich total sichtbar wird?
Ja, ich glaube, das ist, weil dieser Wettbewerb ist für mich fast so ein bisschen diese Essenz des Literaturbetriebs. Also wir haben halt irgendwie lauter einen großen Teil prekäre AutorInnen, die auf diese ja eigentlich gar nicht so hohen Preis und teilweise richtig angewiesen sind, die da hingesetzt werden, dann lesen müssen und dann werden sie beurteilt, können sich auch nicht so richtig wehren, da reden wir ja später vielleicht auch nochmal drüber, aber sie sind ja auf dieses Geld angewiesen, also diese Preise sind ja kein Witz für Leute, die freie AutorInnen sind, und dass dann irgendwie, dann versucht man eine Strategie zu finden, also setzt sich ein Schnurrbart auf oder macht irgendwas, und dann wird man dafür am Ende eben auch noch verurteilt, also das erzeugt für mich so ein Unwohlsein, dass ich kann mir das einfach nicht anschauen deswegen.
Aber würdest du selber auch teilnehmen, wenn du eingeladen würdest?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe, also das ist, wenn man selber Autorin ist, wird man irgendwann gefragt, das ist unerlässlich, ne, weil das so ein wichtiger Wettbewerb ist, ob man möchte, dass da Texte eingereicht werden von einem oder ob man sich selber bewerben möchte und so. Und ich habe bis jetzt immer gesagt, dass es für mich überhaupt keine Option ist.
Man wird von, genau, das können wir vielleicht noch sagen zur Erklärung, man wird von einem der Jurymitglieder eingeladen oder vorgeschlagen und dann taucht man da dann eben im besten Fall auf oder eben im besten Fall nicht auf.
Einmal, es gibt eine große offene Phase der Bewerbung. Also manche Jurorinnen haben vielleicht dann auch schon jemanden, den sie einladen wollen, aber theoretisch können alle Leute Texte einsenden. Also es ist schon, was das betrifft, finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht gemacht. Also dass man sich halt überlegen kann, welches Mitglied der Jury passt zu mir und da schicke ich dann hin und so, das finde ich alles tatsächlich relativ demokratisch schon gut. Und dann suchen die halt aus.
Ich meine, was ja zumindest interessant ist, da können wir vielleicht gleich weitermachen mit deinem Beispiel, Berit, ist, dass wir auf jeden Fall ja was erleben bei diesem Preis, worum es gerade an ganz vielen Stellen geht, nämlich wie arbeiten Jurys eigentlich? Ne? Ist es gerecht? Ist es nicht gerecht? Wie sind die zusammengestellt? Was sind ihre Kriterien? Und auf einmal kann man so bei so einer Jury-Diskussion zuschauen, aber das heißt eben auch, dass derjenige oder diejenige, die was geschrieben hat, auch dabei sein muss und sich auch wirklich nicht nur Schönes, sondern auch ganz schön harte Urteile um die Ohren hauen lassen muss an mancher Stelle. Und ich glaube, das betrifft dein Beispiel in der Rückschau auf alles, was geschah bisher beim Bachmann-Preis.
Genau, ich habe ein Beispiel mitgebracht, was mich interessiert hat, und zwar ist das die Lesung von Heike Geißler. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht, welches Jahr das war. Das habe ich mir nämlich tatsächlich nicht mitgebracht.
Ich glaube 2021.
Heike Geißler hat vorgelesen und danach gab es eine Diskussion. Da gab es einen O-Ton, den haben wir auch dabei. Den können wir vielleicht einmal hören von dem Juror Philipp Tingler.
Ich sehe schon ein strukturelles Problem in dieser Erzählstimme. Für mich ist die Verlorenheit, die zum Ausdruck kommt in dieser Erzählstimme, ist keine dichterisch souverän gestaltete Verlorenheit, sondern für mich ist diese Verlorenheit gerade der Mangel an autorialer Souveränität. Also das ist keine kunstvolle Verwirrung, die für den Leser dann irgendwie zur Erhellung und Reflexion führt, sondern das ist einfach für mich ein wirklich poetisches Defizit dieser erzählenden Stimme. Ich finde den Text nicht besonders gelungen.
Was jetzt passiert ist, und deswegen finde ich das für den Bachmann-Preis so ein interessantes Beispiel, ist, dass Heike Geißler was gemacht hat, was sonst den AutorInnen verwehrt wird. Oder sie hat sich nämlich gewehrt. Und es gibt dann auch Radiobeiträge und so. Also Heike Geißler kritisiert diese Jury-Diskussion. Und normalerweise ist der Bachmann-Preis eben schon so gebaut, dass die AutorInnen, die da sitzen, das über sich ergehen lassen müssen. Und das fand ich tatsächlich interessant. Also welche Möglichkeit haben AutorInnen in dieser Wettbewerbssituation ihre Würde zu behalten? Wie fühlt sich das an, wenn man Autorin ist und jemand in der Jury wird dem eigenen Text wirklich überhaupt nicht gerecht und man kann sich da eigentlich nicht gegen wehren? Diese Fragen interessieren mich beim Bachmann-Preis. Vielleicht natürlich auch, weil ich selber Autorin bin. Also aus dieser Perspektive irgendwie, dass ich mich natürlich irgendwie mit denen solidarisiere, die da lesen.
Also vielleicht kurz zur Einordnung zu sagen, Heike Geißler hat sich gewehrt. Sie hat jetzt nicht in der Situation direkt Gegenrede gemacht, sondern sie hat dann, glaube ich, am nächsten Tag in Deutschlandfunk Kultur bei uns ein Interview gegeben und sprach eben davon, wie sehr sie diese Jury-Diskussion verletzt hat, dass die Jury irgendwie außer Rand und Band gewesen sei. Das war, glaube ich, so das Zitat, das bei mir hängen geblieben ist. Und dass sie eben auch empfand, dass die in keinster Weise ihrem Text gerecht geworden sind.
Aber das entsteht ja auch ein bisschen durch diese seltsame Situation, weil es gibt ja so ein bisschen diese ungeschriebene Regel, die einzig richtige Reaktion auf eine schlechte Kritik ist überhaupt keine. Aber das ist ja was anderes, wenn du da sitzen musst und dir das anhören musst, live sozusagen. Und was ich auch immer
und im Close-up in dein Gesicht gefilmt
wird. Genau. Und was ja auch immer noch so eine seltsame Situation ist, und da ist es vielleicht auch ein bisschen ein Unterschied zu sowas wie Germany's Next Topmodel oder so, die JurorInnen reden ja nicht mit den AutorInnen. Also die gehen ja nicht an die AutorInnen und sagen so, ich habe das gesehen und das fand ich gut und das fand ich schlecht, sondern du schaust ja im Grunde genommen als AutorIn den JurorInnen zu, wie sie sich über deinen Text streiten, aber niemand spricht mit dir. Und das finde ich nochmal irgendwie so eine krassere Position, als wenn es wie in einer, sagen wir mal, normalen Castingshow so wäre, dass die JurorInnen mit dir sprechen. Und da staut sich bestimmt auch bei vielen AutorInnen dann in dem Moment was auf, was ich sehr gut nachvollziehen kann.
Sind es natürlich die normalen Feedback-Regeln in dem Moment, wo du was vorträgst, dann müssen, also du, wenn du sozusagen bei jeder einzelnen Einlassung dich wieder rechtfertigst, sagst, nein, das habe ich doch aber so gemeint, nur so wird es ja kein vernünftiges Gespräch. Und da, das ist ja auch tatsächlich, also das finde ich interessant zu sehen, schrecklich, glaube ich, zu erleben, wenn man auf der anderen Seite sitzt, aber das ist erstmal, ja, nur diese Situation geben kann, dass nämlich diese Jury einfach sagt, was sie denkt, wie auch immer es das beeinflusst ist, das, glaube ich, ist nicht aufzulösen. Die Frage ist halt, ob man sagen müsste, aber dann hat das letzte Wort auf jeden Fall derjenige oder diejenige, die den Text geschrieben hat.
Also es gab auf jeden Fall schon Situationen, in denen AutorInnen während der Jury-Diskussion was gesagt haben, sowohl aufgefordert als auch unaufgefordert, glaube ich.
Ah, das wirkt aber dann genauso schlecht, wie wenn man sich irgendwie die Nase aufschneidet oder so. Ne? Also das ist irgendwie, also gemocht wird es nicht. Aber ich kann sagen, aus meiner Erfahrung als Autorin, es gibt ja Schreibwerkstätten, ne, wo man gemeinsam sitzt und gemeinsam an einem Text arbeitet, sich kritisiert, man hat auch Raum, was zu sagen. Es gibt also schon die Möglichkeit, weil ich finde das kritische Gespräch über Literatur ganz toll. Also darum geht es nicht, dass ich sage, man darf das nicht machen, weil niemand kritisiert werden darf. Aber sozusagen die Gesprächssituation, die man zum Beispiel in Schreibwerkstätten hat, wo man kritisch über Texte redet, aber gleichzeitig niemand seine Würde verliert, die finde ich erstrebenswert. Deswegen denke ich eben, vielleicht würde mir der Bachmann-Wettbewerb besser gefallen, wenn der so wäre wie so Big Brother, aber in der Schreibwerkstatt, als eben wie Germany's Next Topmodel mit dieser ja letztlich Erniedrigungssituation.
Aber dann würdest du damit ja die gesamte Kritik eigentlich abschaffen. Also weil sie würde ja...
Nee, genau nicht. Ich finde ja die Kritik gut. Ich finde ja toll. Ich finde bloß, man kann auch kritisieren und dann eine Struktur schaffen, wo eben diese Würde behalten wird.
Also ich glaube, was ich bei Berit so ein bisschen rausführe, ist der Wunsch nach einer konstruktiveren Form der Literaturkritik, die da irgendwie praktiziert wird, die vielleicht auch hilft, irgendwie Schwachstellen im eigenen Schreiben dann zu identifizieren und besser zu werden als Autorin und nicht bloßgestellt zu werden als, du kannst es nicht, dein Text ist irgendwie poetischer Schwachsinn.
Ich würde aber schon nochmal auf alles, was ihr gesagt habt, zumindest insofern reagieren, ohne genau alles gesehen und gehört zu haben, dass ich aber glaube, dass diese Kritik konstruktiver wurde im Lauf der Jahre. Also ich glaube, diese Haltung, man kann das alles einfach verprügeln direkt, weil man auch insgesamt gewöhnt ist, dass man diese Machtposition hat. Ich glaube, das hat sich nicht in allen, also das bildet sich nie in allen Jurystimmen ab und es ist auch nie die einzige Aussage oder es ist zumindest sachter geworden und konstruktiver, würde ich schon denken. Würdet ihr das nicht sagen? Also ich meine, weil, also jetzt kanzeln wir natürlich die Jury so ab, als die ist das der Inbegriff der Zerstörung einer schreibenden Person.
Das ist ja ein bisschen gemein, weil ich glaube, es kommt voll darauf an, welche Juroren man sich anguckt. Also manche sind so und manche sind so.
Genau, aber das kann man ja wenigstens noch dazu sagen. Also für diejenigen, die sich das nicht anschauen. Ja.
Es ist aber natürlich auch so, dass der Literaturbetrieb sehr viel prekärer geworden ist. Ne? Also ist sozusagen die Drucksituation, unter der die AutorInnen, die da sitzen, stehen, die hat sich deutlich verschärft in den letzten Jahren.
Ja.
Also Leute brauchen halt dieses Preisgeld auch, ne? Also das muss man einfach auch knallhart so sagen.
Aber ich glaube, gerade was bei Juroren angeht, ich habe auch den Eindruck, dass die JurorInnen noch mal viel stärker im Rampenlicht stehen. Also ich hatte in den letzten Jahren häufig das Gefühl, es gibt auch irgendwie so LieblingsjurorInnen, die man überhaupt nicht leiden kann. Und das hat man sehr häufig gerade bei sowas, bei dem Twitter-Begleiten vom Bachmann-Preis mitbekommen. Also wo wirklich auch die JurorInnen dann zum Teil einer sehr großen Wut oder einer sehr großen Fürsprache ausgesetzt waren. Also ich glaube, da hat sich auch noch mal was gedreht. Und ich glaube, dadurch spielt sich das aber auch so gegenseitig hoch.
Also wo sich auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen was gedreht hat und weswegen ich noch so ein Zeitdokument dieser Juryarbeit und des Vorlesens mitgebracht habe, ist, hoffe ich mal, die Frage, aus welcher Perspektive und aus welcher vielleicht manchmal ein bisschen Elfenbeinturmhaftigkeit diese Jury auch wiederum die Texte schaut, die ihr denn vorgelegt werden. Denn es gibt so ein interessantes Beispiel aus dem Jahr 2016. Da hat der israelische Autor Thomas Gadi einen Text aus seinem später veröffentlichten Buch Broken German mitgebracht und hat einfach mal vorgelesen.
Am Ende von diesem Flug verlieren ich und meine Mutter unseren Koffern. Bei den rollenden Gummibahn stehen wir da mit dem anderen. Schlafentzugt, nikotinhungrig, erschöpft, als die Koffern uns vorbei langsam rollen. Eins nach dem anderen nehmen unsere Nachbarn ihren Gepäck, gehen von dort weg. Machen weiter. Der Mann mit dem iranischen Pass, der wie Vater aussieht. Dann die nette Brunette mit dem kleinen Kind. Die blonde Familie geht. Dann die verliebt aussehende Frau. Der Mann mit dem Rollstuhl und seine Tochter. Die Familie aus Kongo. Der Hippie. Mit Rasta und Didgeridoo.
So, also das ist ein Ausschnitt aus dieser Lesung und jetzt gleich müssen alle was dazu sagen. Ich wollte nur euch, um das Thema rund zu machen, müssen wir auch sofort noch in eine Jury-Einlassung hineinhören, denn man könnte jetzt natürlich über den gesamten Text, der ist natürlich viel, viel länger, nämlich 20 Minuten wurde daraus vorgelesen, sprechen. Aber was als erstes interessanterweise passiert ist und vielleicht fühlen sich die jeweiligen Jurymitglieder inzwischen seltsam, damit sich nochmal so zu hören, falls sie diesen wichtigen Podcast hören. Aber es ist trotzdem, glaube ich, wirklich so ein Zeitdokument, weil es sind gerade mal, was ist denn 2016, 8 Jahre ist es gerade her. Und dann kam folgende Einlassung zustande.
Für mich war es, schon beim stillen Lesen und jetzt auch wieder auffallen, dass man sich natürlich fragt, wo ist sozusagen... Na, ich formuliere es mal sehr deutlich. Wie sind die Einwanderungsbedingungen in die Sprache? Ja. Gibt es sozusagen einen Liberalismus des Sprachgebrauchs, dass man sagt, wir freuen uns, Thomas Gadi ist da, er nimmt als Israeli an dem Wettbewerb teil. Es macht aber nichts aus, dass er nicht Deutsch spricht, sondern das ist gerade das Erfrischende, was wir normalerweise schwierig avantgardistisch konstruieren, eine Kunstsprache, die irgendwie gebrochen ist in Silben, eine Verwirrung der Grammatik, das kann er ganz von alleine und das bringt er ein und das ist eine schöne Bereicherung unseres Wettbewerbs. Oder ob man sagt, bei einem Literaturwettbewerb sollte eigentlich die Grundvoraussetzung die Beherrschung der Sprache sein.
Also, erstens bin ich nicht sicher, ob er nicht Deutsch kann. Also ich weiß das nicht, wir haben nicht zusammen... Nein, wir haben nicht zusammen, wir haben nicht zusammen geredet gehabt. Und ich glaube, man kann durchaus auch über Ästhetik doch im Zusammenhang mit diesem Text diskutieren. Ich habe diesen Text natürlich eine gewisse... In der Schule habe ich meine Probleme gehabt mit Legasthenie und bin deswegen diesem Text natürlich von Anfang an relativ... positiv entgegengestanden, zumal sich morgen ja 20 Jahre deutsche Rechtschreibreform jährt. Diesen Leuten wünsche ich diesen Text an den Hals.
So, und, also, es wurde halt einfach vermehrt über diese Sprache gesprochen von Thomas Gadi, die er verwendet, die er auch spricht, diese Kunstsprache, diese seltsame Sprache, die offenbar kein Deutsch ist. Er musste, glaube ich, in dieser Jury-Diskussion hat er, glaube ich, 3-mal gesagt, dass er Deutsch kann. Und es wurde eben mehrfach abgesprochen, auf dieser kruden Ebene sich nochmal zu fragen, ob man das denn überhaupt bewerten kann, ob man denn irgendwie, ob es nicht besser gewesen wäre, hätte auf Hebräisch gesprochen und man hätte es dann übersetzt und so. Also es war schon, es gab dann immer der Klaus Kasperger hat ihn eingeladen, der hat dann wiederum die Diskussion versucht einzufangen und für ihn und den Inhalt dieses Textes zu werben. Aber es ist schon interessant, finde ich, dass sie so unverblümt in diese Richtung abbiegen konnten, an mehreren Stellen eine Diskussion, ohne zu denken, das ist offenbar eine sogenannte Lebensrealität, eine Sprache, die sie absolut von sich fern gehalten haben in ihrem bisherigen Leben. Was denkt ihr zu solchen Momenten der Zeitgeschichte des Bachmann-Preises?
Ich finde es vor allem sehr spannend zu beobachten oder zu hören, wie wenig irgendwie auch migrantische Literaturgeschichte in Deutschland irgendwie hier eine Rolle gespielt zu haben scheint, weil es ist ja jetzt nicht das erste Mal 2015 gewesen, dass wir eine deutsche Literatur mit migrantischem Hintergrund hatten, die eben auch eine Sprache, eine deutsche Sprache in einer besonderen, anderen Art und Weise verwendet, als wir sie für gewöhnlich in der Literatur finden. Also das geht schon irgendwie in den 70er Jahren mit Hadas Hören los und in den frühen 90ern mit Kanaksprak. Also das ist ja jetzt nichts wahnsinnig Neues und ich finde es eigentlich spannend, dass man 2015 beim Bachmann-Preis anfängt, darüber zu diskutieren, ob eine solche Sprachverwendung jetzt literaturwürdig ist, weil sie das schon längst war. Und da ist man vielleicht auch wieder an dem Punkt, dass man sagen kann, was liest diese Jury sonst?
Das ist eine Frage, die ich auch aufwerfen würde und auch eine Frage, die man, glaube ich, auch den neueren Juryzusammensetzungen genauso stellen kann. Also einerseits so, was liest diese Jury sonst? Was für migrantische Literaturen kennen die überhaupt und welche davon erachten sie dann auch als einladenswürdig? Also mir ist ein Text irgendwie in Erinnerung geblieben vor ein paar Jahren von einem Berliner Theaterautor, der mich einfach wahnsinnig gemacht hat, weil ich den so klischeebeladen fand. Und da wurde dann irgendwie die Neuartigkeit der Sprache und wie er so, ich glaube, irgendwie Zitat Adorno und Kreuzberg zusammenbringt, über den Klee gelobt. Und ich fand das halt, ich dachte sehr, das habe ich irgendwie vor 5 Jahren alles schon auf Twitter gelesen. Schön, dass es jetzt auch mal in der Runde angekommen ist. Also ich finde, da sind wir halt wieder irgendwie bei der Jury und bei der Zusammensetzung der Jury, dass die oft einfach erstaunlich white und middle class ist und halt irgendwie wenig Auge für alles, was jenseits dieser ausgetretenen Pfade an Literaturen stattfindet, mitbringt.
Wenn man jetzt schaut zum Beispiel, ich glaube, es war letztes Jahr, ne, da war Jacinta Nandi da, die ja auch, also die aus UK nach Deutschland eingewandert ist und den grandiosen Text vorgelesen hat, wo aber auch also ganz klar war, dass sie sozusagen nicht Muttersprachlerin ist. Und da hatte ich das Gefühl, dass die Jury-Diskussion wirklich Lichtjahre weiter war als bei dieser Tomagadi-Lesung, die ja wirklich, also 7 Jahre vor, 2016 war das?
2016, glaube ich, ne? Ja, genau.
Jacinta war 2023, hat das Gefühl, da ist schon echt viel passiert und da gab es irgendwie Bereitschaft, sich darauf einzulassen, auf einen Text, wo eben zum Beispiel auch eine Nicht-Muttersprachlerin eben teilweise diese grammatischen Eigenheiten, die halt mitkommen, wenn man Nicht-Muttersprachlerin ist, dann mit einbaut. Da war aber dann toll, fand ich, dass Jacinta Nandi danach sich positioniert hat und gesagt hat, sie hätte gerne Kinderbetreuung bezahlt bekommen. Also wo ich dann dachte, okay, jetzt reden wir auf Textebene, sind wir bereit für andere Lebensrealitäten, aber ganz pragmatisch in der Organisation dieses Preises sind wir überhaupt gar nicht weit gekommen, weil es ist nicht mal Geld für Kinderbetreuung da.
Ich kann mal zu der Lebensrealitätsfrage nochmal unser, wie nennen wir sie denn eigentlich jetzt inzwischen, unser Bachmann-Preis-Medium einfliegen, weil nämlich natürlich ist diese Tomagadi-Geschichte, und das möchte ich auch wirklich so verstanden haben, die ist nicht dafür da, um sich jetzt nochmal rückwirkend so wahnsinnig zu empören, obwohl es wirklich empörungswürdig ist, das zu sehen, sondern als Zeitdokument von all dem, wie es nun mal wurde, was es ist und woher das eigentlich alles kommt, diese ganzen Diskussionen und den Betrieb sozusagen, der da immer je nach Jahr abgebildet wird. Dafür ist vielleicht auch das Archiv des Bachmann-Preises übrigens wirklich interessant. Und Andrea Dieder hat es auch ein bisschen runtergedampft, die Lebensrealitätsfrage, in der sich die Jury und wiederum diejenigen, die schreiben, gerade so befinden.
Also es gibt immer Juroren, die dann doch Leute anbringen, wo du denkst, damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet oder das ist wirklich neu oder oh, interessant, dass ich das jetzt hier höre. Also die Sorgen, du kommst ja auch natürlich nur nach Klagenfurt, wenn du mindestens ein Jurymitglied beeindruckt hast, ne? Mhm. Also die Autoren werden ja durch die Jurymitglieder eingeladen und mindestens einer muss sich für diesen Text ja schon mal begeistert haben. Und wenn du dann jemanden erwischst, der dich dann auch wirklich gut verteidigen kann, dann ist das auch schon mal viel wert. Also so ganz neue Lebensrealität stößt auf vollkommen unbeleckte Elfenbeinturmkritiker. Ich glaube, das wär zu einfach. So ganz so einfach kann man es nicht sehen.
Einfach wollen wir das natürlich auch nicht sehen, aber hier nochmal einen kleinen Applaus. Um zu unserem letzten Beispiel zu kommen. Ich kann ja für die, die denken, na, ich weiß jetzt nicht, ob ich noch dranbleibe, sagen, ganz am Ende, zum Abschluss dieses Podcasts, werden wir dann Andrea nochmal hören, wie sie uns sagt, wie wichtig eigentlich Gewinnen ist bei dem ganzen Kram.
Achso, ich dachte, wie sie uns sagt, welcher Themenvorschlag von uns jetzt gewonnen hat.
Oh. Oder wie man den perfekten Text schreibt und ihn jetzt noch schnell einreicht. Simon, was ist dir denn aufgefallen, als du dich durchs Archiv gestöbert hast oder wo auch immer du warst?
Ich habe eine Diskussion von vergangenem Jahr mitgebracht. Und zwar ist damals einigen Leuten aufgefallen, dass sehr, sehr viele von den vorgelesenen Texten zum einen in der ersten Person spielten, also ein Ich hat erzählt, und dass diese erzählende Figur oft sehr viele Ähnlichkeiten mit der vortragenden Autorin, dem vortragenden Autor hatte. Und da stoßen wir jetzt auf ein Problem, was grundsätzlich für Literatur irgendwie schwierig wird in den letzten Jahren. Wie gehen wir mit Texten um, die sehr nah an der Lebensrealität von den AutorInnen selbst sind? Weil wie soll man denn Erfahrungen in irgendeiner Form kritisieren? Also wenn ich autobiografisch oder nah an mir selbst schreibe, habe ich zum einen das Problem, dass jede Kritik irgendwie auch eine Kritik an mir selber oder an der Autorperson ist. Und ich kann ja irgendwie schlecht sagen, ich spreche dem jetzt die Erfahrungen ab. Und ich habe hier einen Text, den kann man sich vielleicht als Beispiel auch nochmal angucken, wenn man möchte, von Anna Gien, der hieß Eve Summer. Und das sind Tagebucheinträge. Ob die jetzt exakt so von Anna Gien zu den entsprechenden Tagen dann auch geschrieben wurden, weiß ich nicht. Aber es kommt sehr, sehr häufig das Wort Ich vor, und sie schildert Träume. Und es ist schon fraglich, wie kann jetzt eine Jury sich hinsetzen und sagen, boah, also dieser Text war jetzt aber wirklich besonders schlecht, wenn die Autorin mehr oder weniger vermittelt hat, ich habe hier ein vielleicht etwas literarisiertes Tagebuch geschrieben. Und in so einer Performance-Situation, in der sich auch die Jury befindet, wirft das natürlich noch mal größere Probleme zu dem Problem auf, was Berit schon geschildert hat.
Aber ist dann was ist denn dann falsch an dem Moment? Also vielleicht die Textauswahl tatsächlich, weil das dann in so einem Kontext nicht funktionieren kann und immer schlecht ausgeht?
Ja, vielleicht, aber es ist natürlich auch eine grundsätzliche literarische Tendenz im Moment, dass die Texte stärker persönlich werden, dass sie authentischer werden, was immer das heißen mag, und dass aus dem Ganzen dann auch Texte entstehen, die natürlich nah an den AutorInnen sind. Ich denke nur, vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht mehr wann, war Ronja Othmann beim Bachmann-Preis und hat vorgelesen, und sie hat einen unheimlich dramatischen und mitreißenden Text vorgelesen über eigene oder familiäre Verfolgungserfahrungen. Und wie soll eine Jury jetzt sagen, ich fand den Text scheiße? Also das ist schon eine Frage, die man sich stellen kann und muss. Ich finde, das spricht nicht gegen solche Texte, aber es wirft die Frage auf, wie geht eine Jury mit solchen Texten um?
Ja, ich finde, das ist tatsächlich auch ein Problem, weil diese Texte sind ja so eng verbunden mit den Autorinnen, dass du in dem Moment, wo du sagst, so jetzt reden wir über die formalen Verfahren und was dieser Text sprachlich aufmacht, ja so tust, als gäbe es diese Verbindung nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man in jedem Text irgendwas von sich preisgibt, ne? Also die Trennung von Autor und Autorin und Text funktioniert vielleicht doch gar nicht so ganz gut, wie man denkt. Und das zeigt eben diese Live-Situation eigentlich in a nutshell, ne? Dass man nämlich eben doch sich erniedrigt fühlt, wenn jemand sagt, das ist ein Scheiß-Text.
Aber wir gehen jetzt immer davon aus, dass da negative Kritik von der Jury kommt. Ich finde die Frage, wie kann man das denn bewerten? Das funktioniert ja auch in die andere Richtung. Also wie kann man denn sagen, so ein Text ist irgendwie super gut, wenn jemand irgendwie in Anführungszeichen nur seine persönlichen Erlebnisse literarisiert aufgeschrieben hat oder seine Träume oder was auch immer. Also irgendwie, ich finde das einen total schwierigen Fall.
Also ich finde es vor allem in dieser Live-Situation schwierig, weil dadurch, dass die AutorInnen vorlesen, ist diese Verbindung ja offensichtlich. Also es ist ja, wenn, also ich erinnere mich eben ganz besonders an diesen Text von Ronja Othmann, wenn sie da sitzt und das vorliest und du denkst die ganze Zeit ihre Familiengeschichte mit, dann ist das ja, oder also das ist im Grunde genommen fast wie eine Erzählsituation in dem Moment. Und dann musst du das bewerten. Also ich glaube, das ist nochmal was anderes, wenn das in einer Vorlesesituation ist, als wenn du jetzt einen Roman rezensierst, wo du ja nochmal viel ausufernder und auch nochmal mit viel mehr Recherche und Überlegungszeit arbeiten kannst. Also ich glaube, diese Performance spielt dann nochmal eine entscheidende Rolle.
Obwohl ich finde, die Grundprämisse, wenn man so einen Text einreicht, ist ja, man setzt sich mit etwas literarisch auseinander. Und findet eigene Wege und Verfahren, Formale, was auch immer, um das sozusagen gut zu machen. Das bedeutet, ich würde schon auch erstmal einfach als Grundlage annehmen, jeder Text, der da eingereicht wird, ist ein literarischer Text. Dass manche literarische Texte einen viel engeren Bezug zu der Person der AutorInnen haben oder dem Autor, ist natürlich irgendwie naheliegend. Aber also ich würde zum Beispiel sehr, sehr sicher sein, dass Ronja Othmann natürlich versucht hat, das zu literarisieren, was sie da schreibt. Und dementsprechend kann man dann auch darüber reden. Aber der Drahtseilakt, das zu machen und gleichzeitig eben ja Würde zu beachten, nicht respektlos zu werden und so, das ist, glaube ich, nicht ganz ohne.
Aber ich glaube auch, dass, also ich würde auch nochmal dafür sein, dass wir dieses, also sogenannte Machtgefälle, das es natürlich gibt zwischen der Jury und denjenigen, die da ihren Text vortragen und dann auch auf eine Art verletzlich sein können, dass man das nicht zu stark erzählt, weil gleichzeitig ist es ja auch eben, also sich da vorzustellen, hat natürlich mit dem was zu tun, was du auch sagst, Berit, dass natürlich so Preise wichtig sind und dass das Geld benötigt wird, aber dass es ja natürlich auch noch auf einer anderen Ebene etwas ist, in dem man sich selber also präsentiert und auch wiederum, glaube ich, mit all den, also es ist ja nicht so, als würde ich da hingehen und würde jetzt einen Text über meine Familie vortragen und dann wären alle ganz schön entsetzt, wie schlecht der eigentlich geschrieben ist, sondern wir haben ja tatsächlich mit Autorinnen, Autoren zu tun, die sehr wohl dieses ganze Besteck kennen, die wissen, die kennen auch diese Situation, das ist jetzt das Germany's Next Topmodel Argument, du weißt doch, wo du da hingehst, in welche Sendung und eben auch, du weißt
das
auch...
Das ist eher so das Dschungelcamp-Argument.
Und das Dschungelcamp-Argument und überhaupt das, aber das ist, glaube ich, für alle Shows dieser Art gilt es und vielleicht ist es, da gibt es ja wirklich eine Parallele, aber die kommen ja eben auch ausgestattet mit dem Können und mit dem Wissen auch, wie kann man eben eigene Geschichte literarisieren und ab wann kann man auch wirklich darüber verhandeln, ob das jetzt gut oder schlecht ist dahin. Es ist ja nicht nur so, dass sie da arme Autoren hinsetzen und dann werden die erstmal, dann wird denen erstmal um die Ohren gehauen, wie schlecht dieser Text ist. Also es muss ja eine Möglichkeit geben, darüber zu sprechen und auch nur so ein Text wird dort vorgetragen von dem derjenige, der ihn vorträgt, ja auch glaubt, dass man darüber reden kann. Ne? Die Art und Weise, wie, das hatten wir ja schon, konstruktiv oder nicht, das ist das, glaube ich, das große Thema. Aber dass man darüber sprechen kann, selbst wenn es eine persönliche Erfahrung all dem zugrunde liegt, das finde ich, muss immer gegeben sein und zwar von beiden Seiten aus. Sonst
aber wir haben jetzt
Sinn.
Vor allem gerade in diesem Gespräch herausgefunden, was der nächste Götzakt ist. Und das ist vermutlich nämlich nicht, sich die Stirn aufzuschneiden, sondern live eine Kakerlake zu essen und damit eben diesen Wettbewerb auf das Niveau der Fernsehsendung zu ziehen, mit dem es irgendwie gerade verbunden wird. Germany's Next Topmodel, Dschungelcamp und so weiter.
Aber da kann ich jetzt ganz fies sagen, da, auf dem Niveau ist er doch auch schon, dieser Wettbewerb. Also er hat doch genauso
aber seine... Aber es hat noch niemand eine Kakerlake gegessen.
Aber er hat ja genauso schon seine Dieter Bohlen-Hassfiguren irgendwie in der Jury sitzen. Es gibt irgendwie diese absurden Erniedrigungsmomente. Also es ist doch wirklich schon so auf so einem Level von einer Castingshow. Auch das Drumherum, wie er gutiert wird. Also ja, unter Hashtag DSDS wird irgendwie sehr viel mehr oder wurde sehr viel mehr getwittert, als es Twitter noch gab. Aber am Ende so dieser Modus, dass da ein Wettbewerb im Fernsehen ausgestrahlt wird und dass er von irgendwie Fans und Fraktionen online begleitet wird, das ist doch eins zu eins dasselbe wie bei DSDS.
Aber ich finde jetzt, also es geht mir jetzt zu weit, Kais. Nein, aber weil ich gerade dachte, also ich weiß nicht, die Jury ändert sich ja auch und die Zusammensetzung ändert sich auch.
Auch bei DSDS.
Ja, auch bei DSDS.
Aber die Struktur aber doch nicht. Heidi Klum ist jetzt auch empathischer.
Ich glaube, ich will nur sagen, das ist total polemisch und bestimmt richtig von der Struktur her. Aber ich glaube nicht, dass da gar nichts passiert in Sachen, ja, wie können wir das auch ändern? Also wie können wir den Blick auf diejenigen, die dort lesen, verändern? Das wollte ich ja nur. Aber ihr könnt ja auch gerne krass bleiben. Macht doch ein krasses
also,
Ende dieses
wenn
Podcasts.
Wenn man sich anschaut, wie da zum Teil argumentiert wird in den Diskussionen, dann geht das natürlich schon immer auf Pointe und irgendwie auf so einen schnittigen Satz hin und so weiter. Also es ist ja auch Show am Ende. Es ist ja irgendwie, geht ja nicht darum, da jetzt irgendwie einen großen feuilletonistischen Diskurs aufzumachen, sondern es geht ja irgendwie am Ende auch um Unterhaltung. Und ich meine, die meisten Leute, die das schauen, würde ich jetzt mal einfach behaupten, schauen das auch wegen diesen Diskussionen, die irgendwann hitzig werden und dann meckern sich Leute an. Und dann gibt es Skandale und so weiter und so fort. Und vor dem Hintergrund ist das schon, es geriert sich natürlich anders als jetzt irgendwie Deutschland sucht den Superstar, aber da kann man auf jeden Fall die Parallelen irgendwo ziehen. Es ist halt ein anderes kulturelles Umfeld und dieses andere kulturelle Umfeld hat andere Spielregeln sozusagen, wie man sich gibt. Aber von der Struktur her.
Ja, okay, es zahlt auf die ähnlichen Aufmerksamkeits- und Empörungstrigger ein, auch eben der Menschen, die sich eben in dem Fall für Literatur interessieren. Also ich würde sagen, wir schalten ein, oder? Nein, Berit schaltet nicht ein, aber Berit schreiben wir immer, wenn du mal was anschauen sollst, was wir gesehen haben.
Ich schaue es ja nicht, ich lese es nur nach.
Also dann,
man kann die Texte ja alle lesen, das ist perfekt
das
für mich.
Das, ja, das ist so, wie ich mal den Live-Ticker von irgendeiner Wer wird Millionär-Folge auf Focus Online mitgelesen habe.
Oder so, wie ich Horrorfilme rezipiere, nur gelesen, einmal die Inhaltszusammenfassung.
Sehr gut. Wir hören jetzt gleich zum Abschluss die Andrea Diener, die wird uns sagen, wie wichtig Gewinn ist. Ich spoiler schon mal, Gewinn ist nicht so wichtig, dass man unbedingt den Jurypreis bekommt, sondern Publikumspreis ist zum Beispiel auch eine ganz gute Nummer. Aber dazu gleich mehr. Erstmal 54 Books, es war mir eine Freude, das nächste Mal treffen wir uns in Klagenfurt.
Auf jeden Fall.
Und Berit, du gehst halt einfach so lange an den See und wir kommen immer zwischendurch und erzählen dir alles.
Ich gehe mit Berit an den See.
Ich lese mit Kai den Live-Ticker.
Sehr gut.
Hey, apropos, wir brauchen so einen 11-Freunde-Live-Ticker für den TDDL.
Das
können wir das nächste Jahr mal machen.
Ja, genau. Sehr gut. Okay, aber nicht, dass jemand jetzt die Idee klaut. Wir machen das. Hier ist es hiermit gecopyrighted. Simon Berit, bis bald.
Bis bald.
Macht's gut.
Bis bald.
Kai ist eigentlich auch bis bald. Wir können die Andrea ja einfach wirklich zum Ende des Podcasts ganz alleine hören und ihr nochmal sehr danken, dass sie uns begleitet hat aus dem Off.
Danke, Andrea, dass du auch mit dabei warst und dich uns aus der Astralebene zugeschaltet hast.
Und bis bald, liebe Hörerinnen und Hörer. Tschüss.
Bis bald.
Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, dass man den Hauptpreis gewinnt. Also der Bachmann-Preis. Ich habe so ein bisschen die Theorie, dass es eigentlich das Beste ist, den Publikumspreis zu gewinnen. Weil ganz viele Leute, von denen ich denke, ja, die sind jetzt was geworden, so, ne? Die haben den Publikumspreis gewonnen und nicht den Hauptpreis. Zum Beispiel gut, die kam natürlich schon mit großer Followerschaft an, Stefanie Sargnagel, auch Sascha Stanisic hat nicht den Hauptpreis gewonnen, der ist von den Kritikern durchgereicht worden und hat am Ende den Publikumspreis gewonnen. Aber du wirst natürlich trotzdem immer noch mit durchgereicht, weil das Publikum, es sind ja auch Freaks auf eine Art, ne, die sich das tagelang angucken, sind da ja ganz, ganz, fällen oft ein sehr valides Urteil. Insofern, es gibt dann auch so unangenehme Phänomene, es gibt ja dieses Präauer-Phänomen, dass eine Autorin, die eigentlich sehr gut ankam, von der Jury durchgereicht wurde und dann am Ende überhaupt keinen Preis bekam, obwohl sie eigentlich sehr, sehr gut performt hat. Also da waren dann auch alle irgendwie am Ende Team Präauer und das war wirklich furchtbar mit anzusehen. Das hat ihr natürlich überhaupt nicht geschadet, weil sie sich irgendwie so dann doch so ein bisschen Siegerin der Herzen war. Also ich glaube, wenn man gut performt, also wirklich eine gute Lesung abliefert mit einem guten Text und gut dabei ist und da auch sein Herz ein bisschen reinhängt und man nicht das Gefühl hat, ja, das wurde jetzt irgendwie auf Klagenfurt hingeschrieben, dann kann man sich da wirklich ins Herz des Publikums lesen und dann ist es dann am Ende auch egal, was die Jury dann zu einem sagt. Im Idealfall bekommt man den Publikumspreis. Ronja Othmann ist auch so ein Fall, die wurde von der Jury durchgereicht und am Ende, zack, Publikum hat ihr noch einen Preis mitgegeben. Und da redet natürlich niemand mehr davon, wer ihr diesen Preis in Klagenfurt, sie ist Klagenfurt-Preisträgerin. Ob der jetzt von der Jury kommt oder ob der vom Publikum kommt, ist egal. Und sehr oft fängt das Publikum dann tatsächlich noch irgendwie so ein bisschen auf, wen die Jury fallen gelassen hat.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.